Ey, wenn du die Jingles machst, kannst du die so ein bisschen machen wie so die alten Primo-Sachen oder so Rissa-Geschichten? Weißt du, mit so schleifenden Bandgeräuschen und so Vinylknistern. Man weiß, ich dann schon auch so geil Fände werden, wenn so moderne Drip-Sounds drüber gemacht werden. Und eigentlich auch so 808-Wing-Schleifer-Sounds, weißt du, so richtig verzerrte. So, dass halt richtig knallt.
Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger.
Und da sind wir mittendrin in der wundersamen Rap-Woche.
Mitten am Abgrund vor einem neuen großen Krieg. Sag mal, bekommst du das überhaupt mit, was da gerade in der Ukraine abgeht?
Ich habe die direkte Connection eigentlich, aber es wird irgendwie da nicht drüber geredet gerade.
Nee, vor allem hast du ja damals noch die Amtseinführung von
Zelensky
so gesehen, ja, und mir wärmstens ans Herz gelegt und das ist ja ganz anders. Der ist alles anders. Der macht alles anders.
Das hat sich wie ein historischer Moment angefühlt damals, was soll ich jetzt sagen? So ein Typ, der irgendwie eingeführt wird und in seiner Rede sagt, ja, gut, Leute, ihr seid jetzt alle entlassen, ihr korrupten Penner. Nee, erzähl mal, was ist da los?
Nee, ich weiß es auch nicht. Ich kann es überhaupt nicht so richtig nachvollziehen. Was mir nur immer auffällt, ist, reden alle möglichen Leute. Joe Biden redet mit Wladimir Putin, Herr Erdogan reist nach Kiew, Frau Baerbock und Herr Scholz. Und Herr Scholz reist jetzt nach Amerika und wird dort von Joe Biden angemahnt, warum Deutschland nur Helme liefert und sich ansonsten nicht dran beteiligt und keine Waffen ins Krisengebiet schicken möchte und so. Ja. Dann frage ich mich, wer redet mit den Ukrainern? Also wo spricht Herr Zelensky mal mit oder so? Oder dann sagt Herr Zelensky,
wem hat Erdogan geredet, wenn er in Kiew war?
Keine Ahnung, der mag ja sowieso gerne auch Putin.
Autoritäre Typen.
Bombardiert in der Zwischenzeit ja auch kurdische Flüchtlingslager im Nordirak und fährt dann gleichzeitig auf Friedensmission nach die Ukraine. Also es ist sowieso alles wirklich durcheinander. Aber was mir wirklich auffällt im Zuge dieser Berichterstattung, die ukrainische Stimme kommt relativ selten zu Wort. Ja, ab und zu mal wollen sie anscheinend mehr Waffen. Auf der anderen Seite, Zelensky hat sich neulich dafür ausgesprochen, dass er weiterhin eher die Oligarchen und die korrupten Typen in seinem eigenen Land irgendwie jagen möchte. Das stieß dann aber hier in Deutschland auf vollkommenes Unverständnis. Und da war dann die Frage, wieso hat er jetzt keine anderen Probleme gerade? Der muss doch Krieg machen. Das ist echt der pure Wahnsinn. Ich bin ja damals, als ich meinen kurzen Abstecher nach Syrien gemacht habe, bin ich dann doch über die Türkei zurückgeflogen und über Kiew dann zurückgeflogen. Und damals war die Ostukraine auch Kampfgebiet. Und dann habe ich da so ein Foto gepostet und geschrieben, oh, und jetzt zum nächsten Hotspot. Oh
Gott.
So quasi der Katastrophenhopper.
Da hat mir ein Freund gestern von einem Buch erzählt, was er gerade liest, von so einem Anthony irgendwas heißt der Autor, das ist so ein Kriegsreporter und der ist aus London und auch so hochgradig studiert und gibt auch mittlerweile selbst Vorlesungen und so weiter und so fort und ist aber halt irgendwie so kriegsfasziniert und reist auch dauernd von Hotspot zu Hotspot und meint so, ey, alle, da kann mir keiner was erzählen, alle Sanitäter, die so sich in diese Gebiete versetzen lassen oder auch alle Journalisten und so, klar, die wollen berichten und die wollen helfen und so, aber die haben einfach diesen Adrenalinkick nötig, die brauchen das, dieses Gefühl im Krieg, man fühlt sich so lebendig da und man ist dann da einfach, man geht da auf und man weiß, okay, das hier ist das echte Leben und so. Und er ist dann auch, als er wieder zurück war, das erste Mal von seinen ersten paar Reisen in London, schwerst heroinabhängig geworden und so. Und dieses Buch ist halt immer so eine Beschreibung von ja, irgendwelchen Heroin-Stories in London und dann wieder irgendwo hinfliegen und dann sich den richtigen Kick holen. Irgendwo. Und das, so stelle ich mir das ein bisschen vor, also so Krisenhopper.
Ja, die gab es auf jeden Fall auch. Also als ich damals dann in Kobane war, war ja dann auch ein Team von der Weiß England da. Und das waren dann schon auch so diese abgegessenen, halbfertigen Typen, die halt so mit Jeans und ein bisschen leicht versoffen dann abends in so einer syrischen Kneipe dann abgehangen haben und dann mit rauchiger Stimme gesagt haben, yeah, 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 I know what's in Afghanistan too. Aber das ist ja bei allen Sachen, wo man, glaube ich, sein Leben aufs Spiel setzt, ähnlich. Also ist ja beim Extremklettern an El Capitan. Ich weiß nicht, hast du mal so diesen Film gesehen, wo einer Free Climbing, der Film heißt Free Solo, der klettert diese Felswand hoch, die mehr oder weniger wirklich ganz gerade ist in diesem Yosemite Park. Mhm. Gibt es einen Berg, der heißt El Capitan. Mhm. Und das ist einfach mehr oder weniger eine glatte Felswand. Und der klettert das ohne Kletterseil. Und es gab eine Stelle, die ist so kompliziert, weil man da so halb springen muss und dann wirklich so ein 2 Zentimeter Felsvorsprung erwischen muss mit seiner Hand, mit seiner Fingerkuppe, um die dann und dann noch ganz weit seine Beine grätschen muss und so weiter und so fort. Da hat er gesagt, also er ist die ganze Zeit von Kletterern begleitet worden, die ihn gefilmt haben. Und dann hat er gesagt, diese Stelle darf kein Mensch filmen. Da müssen sie irgendwie einen Roboter hinbauen oder müssen sie eine feste Kamera machen, weil er es nicht ertragen könnte, wenn die Angst gespiegelt werden würde, die der Kameramann hat. Weißt du? Das ist absurd. So, aber ich meine, ey, diese Leute, also der steigt dann da auf 800 Meter, ich glaube, so hoch geht das, oder sind es vielleicht sogar 1000 Meter, glatteste Felswand. Na klar, wenn der da oben ankommt, der hat das Lebensgefühl seines Lebens.
Aber ja, das ist halt, also weißt du, das
wie frisch neu geboren.
Es ist trotzdem schon was weniger abgefuckt ist, wenn du irgendwie selber deine Klettersachen einpackst und sagst, ja, ich fahre jetzt da in den Nationalpark und such mir jetzt die Herausforderung, die eigentlich so gut wie unmöglich scheint, als wenn du irgendwie sagst, ey, ach guck mal, da ist gerade ein Krieg ausgebrochen, ja dann fliegen wir doch dahin aus dem muckeligen London und dann gucken wir uns das mal an und dann, wenn ich wieder zurück bin, ja, dann brauche ich irgendwie einen anderen Krieg, dann baller ich mir ein bisschen Heroin oder sowas.
Also ich kann es
dahin zu fliegen, wo gerade andere Schulen zerbombt werden, Krankenhäuser zerbombt werden, hinzufliegen aus so einem, ja gut, dann fliege ich halt wieder zurück für 400 Pfund, wenn es sein muss oder so, weißt du, das ist irgendwie, ich fand das todesabgefuckt.
Also ich kann es nachvollziehen und glaube, das wäre auch etwas, was mich catchen würde. Und ich habe es damals dann halt auch, als ich gefragt wurde, möchtest du die Front sehen? Nein, ich möchte die Front nicht sehen. Oh Gott. Also ich bin dann absichtlich auch da nicht hingefahren. Ja. Weil ich dachte so, okay, ich will mich eigentlich damit beschäftigen, was die da wirklich aufbauen und was die da an Alternativen irgendwie zu Wege bringen. Und ich muss jetzt nicht, wie all die anderen von Weiß London, irgendwie
hinterher sagen können,
hinter so einem Erdhaufen liegen und sagen, ey, und da drüben ist IS. Da drüben ist der IS.
Können jeden Moment schießen.
Wir können jeden Moment schießen und ich muss jetzt ganz leise sprechen.
Oh, fuck, Alter. Ja. Nee, besser ist, dass du das hast entgehen lassen.
Aber wie gesagt, so ich kann das nachvollziehen, dass es einen kickt.
Klar, das ist ja auch nur, also so Adrenalin ist ja auch nur Adrenalin, ne? Dann halt irgendwie mit einer anderen Dringlichkeit.
Ja, und du hast natürlich dann immer noch die Rechtfertigung, ja, aber irgendjemand muss doch darüber berichten. Naja. Am Schluss macht es dann halt Julian Reichelt und David Ronsheimer oder wie heißt er? Peter
Paul. Wenn der sich mal wirklich in den Schützengraben geben hätte. Und nicht.
Na, haben sie doch gemacht. Da in Aleppo und so weiter hat er doch so einen Stahlhelm aufgehauen, so Presse.
Wirklich? Ich dachte mal, das war so eine Metaphorik, die bemüht hat, dass er gesagt hat, wir waren doch Rücken an Rücken im Schützengraben. Ich dachte, das meinte der so als...
Nein, ich glaube, die haben... Der hat ja wirklich dann so aus Aleppo berichtet und so, ja.
Das wusste ich nicht. Ich habe das all die Jahre, wie du das als Insider verbreitet hast, habe ich immer nur so gedacht, ja krass, das.
Nein,
der sieht das als Krieg an, was die da bei der Bild machen, dass sie sich irgendwie Feinde machen und dann irgendwie über die Sachen berichten, die unbequem sind oder was auch immer.
Nee, aber seine Initialerfahrung als Journalist war natürlich genau so, wie dieser Typ das beschrieben hat, nur halt natürlich weniger selbstreflektiert. Hey, aber wir sind...
Und er ist halt in Berlin auf Koks und nicht auf Heroin wahrscheinlich.
Ah, und es gibt kein Buch. Mein Leben zwischen Berghain und Schützengraben. Aber wir sind mittendrin. Du hast noch ein anderes Buch gelesen. Also wir sind ja jetzt mittendrin in dem wir Bücher vorstellen, Filme vorstellen.
Hast du einen Film geguckt diese Woche?
Wir haben eine neue Serie angefangen. Ah, ja, nachdem wir diese endlos Serie über dieses britische Adelsgeschlecht hinter uns gebracht haben. Was wirklich total faszinierend war, dass man sich das so lange gegeben hat. Also es war echt unglaublich. Also erstens, es war eine alte Serie. Ich fand es total faszinierend. Die letzte Staffel ist, glaube ich, 2017 oder 18 gedreht worden. Mhm. Und du hast es gemerkt, weil wenig Sex drin vorkam.
Ist das so? Ist das eine Entwicklung, die du bemerkt hast ab 2018?
Du musst dir wirklich neue Serien auf Netflix, spätestens in der zweiten Folge wird gevögelt. Hm. Irgendwie. Oder kommt dann irgendwie eine nackte...
Und bei Dogs of Berlin ja in den ersten 30 Sekunden.
Wirklich?
So fängt die Serie an, dass so eine Drohnenfahrt so ganz langsam auf so einen Block in Marzahn und dann wird da jemand weggehauen.
Yo!
Startet man dann direkt mal ganz locker rein. Ja,
ja, also das ist wirklich eine Entwicklung, die sich irgendwie beobachten lässt. Dass, ich weiß nicht, wann der Change kam, aber ich meine, guck dir doch mal The Witcher an und so weiter und so fort. Da sind dann die ganze Zeit irgendwelche Nackten dann zu sehen. Und es wäre super easy gewesen, das dort einzubauen. Das muss man dazu sagen. Ja, ich meine, die eine Hälfte spielt irgendwie bei diesem englischen Adelsgeschlecht, die da halt irgendwie alle Möglichkeiten haben. Und die andere Hälfte spielt ja immer im Basement des Herrscherhauses oder Herrschaftshauses und bei den Bediensteten. Und es ist schon echt eine wirklich seltsame Welt, die da beschrieben ist, weil diese Kammerdiener, die sind ja so auf Tuchfühlung mit ihrer Herrschaft. Die bringen denen morgens das Frühstück und entkleiden die abends. Mhm, das ist ja wirklich ein ganz intimes Familienverhältnis.
Gutes Setup, um sowas mal in irgendeine Folge einzubieten. Also, ja.
Sex wäre da easy drin gewesen, hin und wieder. Aber wir haben es wirklich durchgezogen bis zum bitteren Ende.
Hast du so, einen Vervollständigungsdrang?
Ja. Ja, das muss dann fertig geguckt werden auch. Ich fand es auch deshalb so faszinierend, weil ich teilweise am Frühstückstisch dann so angefangen habe, über die Leute zu reden, als wären das Freunde. Also, das ist schon seltsam, diese Anna, wie die drauf ist. Also, was sie da wieder neulich jetzt gesagt hat und so. Dann haben wir es irgendwann mal angefangen, auf Englisch zu gucken, was total crazy war, weil die halt natürlich dann so ein crazy Englisch gesprochen haben. Ja. Also, war sehr amüsant. So, und jetzt haben wir Superstore, glaube ich, heißt die. Superstore?
Angefangen. Ja, schon mal gehört.
Das ist wirklich unfassbar witzig.
Ja, und ja, viel Sex.
Nee. Okay. Und es spielt nur in diesem Supermarkt und maximal auf dem Parkplatz davor. Es gibt kein anderes Setting. Und Ausgangspunkt ist halt irgendwie so, ein College-Student kommt da an und fängt dann an, halt so angebermäßig irgendwie was zu erklären, warum er jetzt hier ist und wie geil er eigentlich ist und so weiter. Und keinen juckt und so weiter. Dann halt die Fresse. Das ist wirklich ein großartiges Sittengemälde der amerikanischen Gesellschaft mit allen möglichen politischen Verwerfungen, die es so gibt. Wirklich, wirklich witzig. Es gab Folgen, da musste ich wirklich meinen Bauch halten, weil es mir so wehgetan hat, so vor Lachen.
Schön. Nee, ich habe gerade letzte Woche dieses Buch fertig gelesen, was Flexus uns mal empfohlen hat. Er hat ja zwei Bücher empfohlen, Kill 'Em All und Gott bewahre, die auch so miteinander verwoben sind, auch mit diesem Kill Your Friends verwoben sind, weil da immer wieder gleiche Charaktere auftauchen. Und das eine habe ich fertig gelesen, das andere habe ich gerade angefangen. Und das ist einfach super. Also ich bin Flexus sehr dankbar und ich bin auch diesem Podcast sehr dankbar, weil wann hätte ich mal von Flexus einen Buchtipp bekommen, hätten wir diesen Podcast nicht, Steiger? Wie viele random Backstages hätte ich dadurch laufen, bis ich mal irgendwann auf Flexus getroffen wäre, der gesagt hätte, ey, lies mal das Buch, das ist gut. So. Das hätte schon eine Weile gedauert. Deswegen immer wieder schön, dass du Leute einlädst, auf die ich gar nicht gekommen wäre. Echt eine schöne Sache. Jetzt kommt diese Woche ja auch, deswegen werde ich mich mit dem anderen Buch auch halbwegs beeilen, kommt diese Woche ja auch das Testo-Buch raus. Das ist der Henrik Bolz, Gassenhauer.
Hast du das zugeschickt bekommen?
Ich war noch nicht am Briefkasten heute, kann sein. Ich habe auf jeden
Fall. Ich habe es zugeschickt bekommen.
Ja.
Ich darf noch nicht drüber reden, es ist eine Sperrfrist bis zum 10.2. Das habe ich zufälligerweise heute Morgen entdeckt, bevor ich den Zettel zerrissen habe. Dachte ich, hä? Was ist das denn? Warum steht hier Sperrfrist 10.2. vor 10.2. nicht besprechen? Welchen haben wir heute? Den 7. Ja. Jetzt geht's los. Ich muss sagen, ich habe reingelesen, wirklich so überflogen. Ich kann noch dazu nichts sagen.
Aber es ist derbe, ne? Derbe ist es.
Okay, nur so viel. Ich glaube, das zieht einen rein. Ja, so dass man mit möchte auf diese wilde Fahrt.
Unsere neue Literatursektion ist hiermit eingeleitet. Wir werden jetzt immer Bücher spoilern, die man noch nicht spoilern darf.
Ey, ich habe einen.
Im Nachhinein vielleicht auch ernsthaft besprechen. Ganz kurz eine Sache, die in diesem Gott bewahre von John Niven ist übrigens das Buch, über das Flexus geredet hat. Und das wisst ihr natürlich alle, weil ihr hört ja alle jede Folge. Es sind so viele geile Sachen, die immer so am Rand auftauchen. Da gibt es auch eine Szene, und wo er Obdachlosen und sowas beim Containern hilft. Und dann bemerken die, okay, das stinkt heute so in diesem Container. Da wurde Bleichmittel in das abgelaufene Essen gekippt, weil irgendjemand Walmart verklagt hat, weil er sich beim Containern eine Lebensmittelvergiftung geholt hat. Und ich habe das noch nicht nachgeguckt bis jetzt, aber ich werde es mal nachgucken. Wenn das wirklich stimmt, das ist ja komplett absurd, dass man in Essen, was laut Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist, aber dass das dann lieber vergiftet wird, wegen so recht.
Ja, aber das habe ich dir doch da in dem Zusammenhang erzählt, dass die Leute verurteilt werden, wenn sie containern. Da ist neulich jemand verurteilt worden in Aachen.
In Deutschland, in unserem Deutschland, ja. In unserem deutschen Rechtsstaat. Echt wirklich?
Ja, wegen Diebstahl. Das gehört dem Supermarkt und das hast du nicht zu nehmen. Eigentum, das ist doch das Eigentümliche an diesem Eigentum. Eigentum ist der Ausschluss. Ja? Nutzungsrecht ist ja verständlich. Hey, ich brauche das, ich wohne da, es gehört mir. Aber der Apfelbaum, du darfst deine Äpfel verrotten lassen und du darfst jeden anzeigen, der diese Äpfel klaut. Egal, ob du sie brauchst oder nicht. Das ist Eigentumsrecht.
Ja, so Geschichten werden da jedenfalls sehr, sehr viel immer mal am Rand aufgemacht. Deswegen große Empfehlung auch an dich, das mal zu lesen. Und ich weiß nicht, ob du so... Wohl, doch, du hast auch so eine richtige Rock'n'Roll-Phase, oder?
Nee, das war mein Cousin, der Manchester verrückt war. Der hatte doch die Nummer von der Hacienda über seinem Bett stehen, von diesem Club. Der ist doch da auch hingezogen.
Das weiß ich ja. Ich dachte, ihr habt da vielleicht so eine Leidenschaft geteilt eine Zeit lang. Oder war es bei dir direkt MC Hammer? Nee, aber man merkt auch, dass der halt so eine Rock-Vergangenheit hat oder dass er großer Fan ist. Und der gibt dann so Momente, wo er irgendwie beschreibt, wie jemand so einen Bruce Springsteen-Song singt oder sonst was. Das ist alles immer so sehr, also da kriegt man Gänsehaut beim... So, ich denke mir, Leute, die noch mehr Rock-Sozialisierung haben, noch mehr.
Ja, also es gab eine Phase, die hieß damals, das war eine Phase der englischen Popmusik, die hieß Rave. Später hat man ja unter Rave dann halt...
Ach so, Scheunen-Raves hast du das mal genannt, oder?
Ja, so Kuhweiden-Raves.
Kuhweiden-Raves, genau.
Das war so eine englische, eigentlich war das englische Gitarrenpopmusik und das war dann auch diese Zeit, wo diese Hacienda dann groß wurde und wo Acid-Partys geschmissen wurden. Und ich hatte natürlich, ich hatte mit Drogen ja eigentlich nichts zu tun. Ich habe das mit diesem Acid auch nicht verstanden. Und dann hat man irgendwie geschrien, Acid! Und ich glaube, ich habe es auch am Anfang Aked genannt oder so. Ach, der naive Junge.
Der Unverdorbene.
Der junge Mann vom Dorf und so weiter und so fort. Und trotzdem, ich bin damals, sind mehrere Bands von der Zeitschrift Spex damals nach Köln eingeflogen worden. Und dann hat die Spex einen Rave gemacht in Köln. Da bin ich hingetrampt.
Geil.
Ja, um dieses, also wirklich alleine auch da hingefahren, auf jeden Fall auf der Rückfahrt, das muss man sich dann vorstellen, ich weiß nicht, Köln, kennst du, da gibt es diese riesige Autobahnbrücke, die über den Rhein geht. Ich laufe dann nachts um 3 entlang und
halt den Daumen raus.
Und irgendein Typ hat mich dann nach Heidelberg mitgenommen, tatsächlich, in irgendeinem Jeep.
Da hatte ich auch dann so Gänsehaut, weil dieser, der Bruce Springsteen-Song, der da gesungen wird, ist Born to Run. Und da sagt er ja auch, Tramps like us, we were born to run. Und das ganze Lied ist ja sehr so, ja, hier ist das alles nicht, uns ist das alles nicht groß genug, wir müssen jetzt einfach los und die Straße runter und halte ich an meinem Motor fest und sowas. Und da dachte ich so, ja krass, ne, das wird's, glaube ich, nicht mehr geben, dass irgendwer so fremde Leute beim oder das vielleicht mal vereinzelt irgendwo gibt's noch irgendwelche Hippie-Studenten, die daran glauben, dass sie jetzt jemand mitnimmt, wenn die irgendwie drei Lindeneck rumstehen oder so. Aber ja, das war ja in der Zeit, die du gerade beschreibst, oder wahrscheinlich ist das später, was du beschreibst, aber so späte 80er oder so, war das ja ein Ding. Oder noch früher natürlich noch mehr, dass man einfach wir haben kein Auto, wir stellen uns jetzt dahin und wir sagen jetzt auf dem Schild, wir wollen nach Hamburg und dann mal gucken, wie weit uns jemand
mitnimmt. Es gab ja dann irgendwann mal diese Mitfahrzentralen und wurde das halt eben auch reglementiert und dann waren die Fahrer auch angemeldet, weil Trampen natürlich auch immer
Gefahren birgt.
So ein bisschen so, bei wem steige ich jetzt da ein und bringt ihr mich dann auch wirklich dorthin, wo ich hin will? Und dann gab es diese Mitfahrzentralen und heute ist es ja über diese Mitfahrbörsen halt im Internet sowieso komplett geregelt. Du hast keinen Stress, du wirst abgeholt und du weißt, dass du ankommst.
Aber das finde ich halt ja das Krasse, dass das mal nicht reglementiert war und das trotzdem hingehauen hat in Großteil der Fälle, also, weißt du?
Ich meine, ich bin ja ewig lang von Berlin nach Hamburg immer getrampt. Ja?
So geil.
Es gab an dieser Autobahn, die rausfährt in Richtung Reinickendorf, gab es auch wirklich eine Haltestelle, die dann die Tramperhaltestelle war. Das war geil, weil im Endeffekt gab es da nur eine Richtung, du konntest nur nach Hamburg. Ja? Und dann war klar, wenn du dort stehst du maximal eine halbe Stunde, irgendwer fährt auf jeden Fall nach Hamburg.
Wilder Westen, Das nächste Mal Wilder Westen wird wahrscheinlich, wenn alle im Metaverse chillen und wir so merken, ey krass, auf der Straße ist gar keiner mehr. Was machen wir denn jetzt hier für...
Oder du kannst ein Risikolevel vorher einstellen und kannst sagen, nimmt mich ein Nazi mit. Wer weiß.
Hab übrigens gehört, dass es im Metaverse jetzt so ganz viel Beschwerden gab, weil es so zu Gang-Rapes kam irgendwie.
Nicht wahr.
Ja. Weil dann auch ein Freund von mir so, ja, was erwartet ihr? Hat sich irgendwer damit auseinander... Also dieser Boom, der jetzt im Metaverse irgendwie kurzzeitig kam, dass irgendwie Leute geben eine halbe Million für ein Grundstück neben Snoop Dogg aus. Das kommt ja nur, weil sich da keiner mit auseinandersetzt, sondern erstmal schnell reingeht, bevor es zu spät ist, bevor jetzt hier alle schon die guten NFT-Plätze oder was auch immer vergeben haben. Aber da hat sich keiner so richtig mit Second Life und sowas auseinandergesetzt. So
gab es denn bei Second Life ja auch schon?
Ja, überall, wo du mit anonymisierten Avataren rumlaufen kannst und aufeinander losgelassen wird, gibt's früher oder später sowas, würde ich mal behaupten, oder? Also da gibt's zu viele Leute, die sich dann denken, oh ja, hier ist jetzt mein neuer Safe Space, hier kann ich mal am Rad drehen, natürlich.
Hey, es ist echt so...
Das so Plündern und Brandschatzen hat nie aufgehört, Steigermann. Nie aufgehört.
Grandios, dieser menschliche Abgrund. Also wirklich, manchmal kommt mir dieses Internet auch so vor wie so ein Jahrmarkt, da gibt es irgendwie so breite Straßen und dann gibt es aber so kleine dunkle Gassen, wo dann so zwielichtige Typen stehen und sagen, komm mal rein. Und dann, wenn du dann da reingehst, dann siehst du irgendwelche Keller, die du nicht sehen hattest wollen.
Wir hatten in unserer Klasse so sehr viele Leute, die dann so auf diesen World of Warcraft Hype irgendwie aufgesprungen sind und dann damals dann auf, keine Ahnung, 9 Stunden am Tag in dieser Map rumgerannt sind, die auch meinten so, ja, wenn du so, es gibt da so ein paar Kneipen, halt virtuelle Kneipen, aber wenn du da reingehst, da sitzen dann so 10, 12 stramme Deutsche und unterhalten sich mal, weil hier kann man sich ja noch in Ruhe unterhalten und so. Das gibt's halt, ne, das ist halt irgendwie dann wie so eine, und das ist ja nicht mal drauf ausgelegt gewesen, dass du da irgendwie eine Brille auf hast und möglichst das Gefühl hast, du läufst da wirklich rum, sondern das war ja ein Screen und du lenkst da mit deiner Pfeiltastatur irgendwie
aber so ein Org von A nach B. Aber kannst du dann so sprechen oder musstest du dann so drin schreiben?
Nee, du,
so
du warst im Teamspeak dann, du konntest da konntest
okay,
da
und deine Avatar saß dann an einem Kneipentisch und hat dann das...
Haben dann da irgendwelche Orks und Zauberer über die neuen Mitbürger diskutiert. Ja, klar.
Ich lese gerade ein anderes Buch, das hat mir Martin Seliger empfohlen. Das heißt, die Arbeit im modernen Produktionsprozess.
Klingt scheiße. Aber klingt auch wie für dich geschrieben.
Das ist wirklich... Ich dachte auch so am Anfang, naja, okay, also jetzt lese ich also wirklich ein Buch über moderne Arbeitsmethoden.
Jetzt lese ich ein Buch von jemandem, der bestimmt 10 Jahre nach mir Marx entdeckt hat. Was soll das überhaupt
alles? Nee, überhaupt nicht. Es ist von einem Marxisten, der in den 70er Jahren geschrieben hat. Und das Interessante an dem ist, dass der selber in der Produktion gearbeitet hat und dann irgendwann mal Verlagsleiter von irgendeinem sozialistischen Verlag wurde und dann angefangen hat, Bücher zu schreiben. Mhm. Also Harry Braverman heißt er. Und das Witzige ist aber wiederum, der zitiert aus Büchern von Taylor. Und Taylor ist der Typ, der die Fließbandarbeit mehr oder weniger erfunden hat. Er macht zum Beispiel auch deutlich, die Arbeitsteilung im Kapitalismus funktioniert ja nicht so, ey, du bist Schneider, ich bin Friseur und wir teilen uns die Arbeit, ich schneide dir die Haare und du schneidest mir die Kleider und da haben wir dann alle was davon, weil wenn du Schneidern und Haare schneiden müsstest, wäre beides nicht so richtig geil und so weiter. Die Arbeitsteilung im Kapitalismus funktioniert ja so, dass eine einzelne Arbeit auch nochmal in Schritte unterteilt wird und dass jeder Arbeiter dann nur noch einen Handgriff macht.
Ja? Ich kämme nur noch.
Genau. Ja, und der andere schneidet nur noch die Spitzen und dann kommt noch der dritte und du fährst so durch so an diesem Fließband und nach wird dein Haarschnitt dann fertig.
Das wäre so witzig.
Ja, das wäre auch ein bisschen witzig, aber das ist ja noch ein Handwerk, das kann man noch nicht so richtig zerlegen. Andere Tätigkeiten konnte man schon zerlegen. Und dieser Taylor, der wird halt auch so beschrieben wie ein Zwangsneurotiker. Ja? Der hat immer seine Schritte gezählt zum Beispiel, schon seit frühester Jugend. Und dann schreibt diese Braverman, ja, aber weil es im Kapitalismus so ist, dass so Zwangsneurotiker oder Zwangsneurosen sind der Normalzustand, konnte der halt im Kapitalismus Karriere machen und seine Zwangsvorstellungen irgendwie in eine Produktionsweise überführen. Und der erzählt dann selber, wie er sich mit Arbeitern angelegt hat. Naja, ich war ja Mitglied dieser Werkstatt, ja. Ich habe ja so festgestellt, die arbeiten einfach nur 40% von dem, was sie eigentlich leisten könnten. Und jeder war so damit einverstanden. Na, als ich Werkstattleiter wurde, ich wusste das. Und dann haben sie gesagt, Harry, Taylor hieß irgendwie anders. Nee, Freddy, glaube ich. Fred, du wirst uns doch jetzt nicht verraten. Also, Leute, ihr wisst, dass ihr mehr leisten könnt. Ich werde alles rausholen aus diesen Maschinen. Okay. Was in diesen Maschinen möglich ist. Dann bist du ein Schwein. Der Kampf hat 3 Jahre gedauert.
Oh Gott.
Und was hat er gemacht? Er hat einfach ungelernte Leute in die Werkstatt geholt, hat denen die Handgriffe beigebracht und hat dann gesagt, ja okay, und wenn ihr jetzt nicht spurt, wenn ihr jetzt nicht mehr Akkord rausarbeitet, dann entlasse ich euch wieder. Ich schaffe nur 2 Seiten pro Tag, glaube ich, dann schlafe ich so ein wieder. Aber die Lektüre lohnt sich. Vielen Dank an Martin Seliger an dieser Stelle wieder mal.
Voll. Wollen wir den ersten Song spielen, Steiger? Ich glaube, wir sind lang genug drin, um jetzt mal hier einen kleinen Tipp rauszugeben. Fur, V, durchgestrichenes dänisches O, R, hat nämlich einen neuen Song rausgebracht, der Can't Move heißt. Ist produziert von den Drunken Masters und Nico KIZ. Und es spielt in dem Szenario einer Frau, die verfolgt wird und ist abwechselnd, oder ist eigentlich aus der Sicht des Mannes geschrieben, der sie stalkt und ihr nachgeht und sagt, ja komm, du magst es doch und so und brauchst jetzt nichts sagen. Die haben mir erzählt, dass du drauf stehst und so, ja komm schon. Und so ganz, ganz creepy, aber ein wunderbar geschriebener Song und auch eine wichtige Thematik, glaube ich, von der Männer...
So Falco-mäßig,
halb, so,
oder was?
Halb so viel mit... Ja, nicht ganz so... Nicht ganz, das geht nicht... Es ist jetzt nicht aus der Sicht eines so Kindesentführers. Es ist einfach nur ein ekliger Stalker, aber auch das ist ja... traumatisieren. Ich glaube, man läuft danach nicht mehr normal abends rum, wie man vorher rumgerannt ist, bevor man sowas erfahren hat. Deswegen ein interessanter Song und auch echt ein guter Song.
Die Themen der Woche.
Ja, Steiger, Rihanna und A$AP of the Rocky sind schwanger. Hast du das mitbekommen? Wie hättest du es nicht mitbekommen sollen?
Ich folge euch ja dann doch und ich habe diese Begeisterung auf jeden Fall geteilt. Und ich weiß, das ist so schön wie Hundewelpenfotos angucken und oder so schön wie Babyfotos.
Also
angucken.
Babybäuche sind schon eine schöne Geschichte, finde ich. Und ich finde, also ne, ich persönlich mag Rihanna und A$AP Rocky auch total. Ich habe mich gefreut, weil es hat sich so angefühlt wie, okay, da haben sich irgendwie 2 gefunden, die vorher nie in so einer richtig komplett committeden Beziehung waren, weil sie immer dachten, ja, es ist irgendwie, oder es ist natürlich so die Ferndiagnose aus Berlin jetzt, guten Morgen, wir sind's, aber
wie lernen sich solche Stars eigentlich kennen?
Auf irgendeiner Gala, I guess, auf einer Preisverleihung, einer Awardshow.
Ist das schön.
Vielleicht auch einfach...
Aber ist das dann auch real? Also sagt man dann so, real, recognizes real?
Ja, ich meine, das ist ja nicht nur bei Stars, das ist ja generell so. Kannst ja bei jeder ein bisschen fragen, ja, ist es das jetzt? Bleiben die jetzt ewig zusammen? Weiß man nicht. Aber bei manchen hat man das Gefühl, ja, vielleicht schon. Ich weiß auch nicht.
Ein wunderschönes Paar und der Bauch ist so wunderschön geschmückt und ach.
Einfach schön, oder?
Wholesome, ja.
So, dann ist Data Love 18 geworden.
Herzlichen Glückwunsch.
Hast du gesehen, wie er gefeiert hat? Natürlich mit einer, was hat er gemietet?
Eine Barbie-Puppe.
Stretch-Limousine,
ach
genau.
So.
Und hat dann die
wie
einzigen.
Originell.
Die einzigen wurde. Man wird nur einmal 18, Mann. Die einzigen Aufnahmen von dem Geburtstag, die ich gesehen habe, waren von ihm selbst so Selfie-Videos aufgenommen, wie gesagt, ja, Mann, 18, ja, das geht nicht, ja, Mann. Und neben ihm so Frauen, die so wahrscheinlich so 4 Jahre älter sind oder so und die irgendwie so miteinander aber auch reden und nicht mit ihm. Da sah alles ein bisschen traurig aus, so ein bisschen traurig. Ich weiß aber auch noch nicht, was UFO ihm geschenkt hat zum 18.
Wird wahrscheinlich auch was Großes richtige, gewesen sein. Richtige Freunde, die mit ihm mitgefeiert haben, oder waren nur
vielleicht waren Frauen das richtige dann? Freunde, das weiß ich nicht. Das
aber ich jetzt waren es nur diese Frauen da?
Auf den Aufnahmen, die ich gesehen habe, ja. Aber ich gucke jetzt, was UFO ihm geschenkt hat. UFO muss ihm noch irgendwas geschenkt haben zum 18.
Entschuldigung. Hier, 50.000.
Na, ey, Bro, nein. Das ist von letztem Jahr. Das ist wirklich, ich habe gerade Data Love UFO 361 Geschenk eingegeben und das erste ist 50.000 Euro. UFO 361 macht Data Love ein Traumgeschenk.
Aber zum 18. muss es dann schon ein bisschen mehr sein.
Aber das
dann auch schon.
Das war 2020, aber das war.
Was denn 180.000, oder? Wäre noch angemessen dann.
Sehr witzig, ja. Da hat er, boah, Alter, das interessiert mich jetzt. Was hat. UFO muss ihm doch irgendwas geschenkt haben. Das war sein kleiner Bro, Mann. 50.000 Euro, nee. Hat man nichts drüber gehört. Na ja, gut, toll.
Hast du die neuesten Entwicklungen aus dem großen Prozess
von... Ey, nur kurz vorhin von dir am Telefon. Ich habe nicht so richtig was mitbekommen. Also ich weiß, dass Sprachnachrichten geleakt wurden jetzt zu einem taktisch sehr klugen Zeitpunkt von, genau. Von der Verteidigung.
Also interessant ist ja, genau, von der Verteidigung sind anscheinend Sprachmemos aufgetaucht, die dem Stern dann exklusiv zugespielt wurden. Ein Artikel, der leider dann hinter der Paywall ist. Was auf diesen Sprachmemos drauf ist, konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Ich wollte dann doch kein Stern-Abo abschließen.
Ich finde im Zweifelsfall immer uninformiert und dafür kein Sternabonnent.
Ja, aber was witzig war natürlich dann irgendwie die Reaktion von Bushido, dass ihn das alles irgendwie wenig juckt und komisch, dass ihr jetzt erst mit diesen Sprachnachrichten rausrückt. Aber allerdings, und da muss man sagen, da ist die Verteidigung dann doch ein Fuchs. Die Zeugenaussagen von Bushido und Anna Maria sind abgeschlossen. Und wenn nachgewiesen werden kann, dass sie sie sind nie vereidigt worden, dann heißt es eine uneidesstattliche oder eidesstattliche, aber eine Falschaussage vor Gericht kann eben bestraft werden und kann eben auch mit Gefängnisstrafe bestraft werden. So, und das wird natürlich jetzt dann insofern heikel, da die Zeugen jetzt entlassen sind, gilt ihre Aussage als abgeschlossen und kann dann eben auch als Falschaussage gewertet werden. Wenn diese Sachen nämlich früher aufgetaucht wären, hätte er natürlich sagen können, habe ich vergessen. Ja, doch, fällt mir jetzt gerade wieder ein, habe ich doch anders ausgedrückt, als ich das vorher hier vor Gericht gesagt habe. Insofern ist der Zeitpunkt natürlich sehr, sehr gut gewählt. Wir werden Zaungäste bleiben an diesem wunderbaren Spektakel. Vielleicht schauen wir uns dann hin und wieder den Kanal von
Cynic an. Der Verorter.
Der die Szenen dann immer nachspielt. Aber es ist auf Twitch und da hat man so Zeit und dann geht es dann immer ewig und dann erzählt er da immer ewig. So viel Geduld habe ich manchmal nicht. Okay. So, was ist mit Kanye los?
Ich habe nur gesehen, dass er ein Yay-Mobil hat. Hast du es gesehen? Er hat jetzt so ein schwarzes, ganz weirdes Auto, was nur einen Sitz hat. Also er ist anscheinend ab und zu mal allein unterwegs und braucht es auch Zeit für sich wieder mal
hin
und
echt, her. Aber ich habe gehört, er flippt auf Instagram und Social Media total aus.
Ja, da gab es auch wieder irgendwie, Kim hat ein Statement gebracht und gesagt, ja, er attackiert uns dauernd. Kanye hat gesagt, ja, jetzt hat Northwest, kriegt jetzt einen TikTok-Account mit Kim zusammen. Ich habe keine Lust, dass mein Kind auf TikTok ist mit 8 Jahren. Das ist gegen meinen Willen. Ich möchte nicht, dass sie gegen meinen Willen diesen TikTok-Account führt. Und Kim hat gesagt, ja, aber das macht sie glücklich. Und du bist so ein Kontrollfreak, dass du immer willst, dass alles nach deiner Pfeife tanzt und sowas. Also, ja, weiß ich nicht. So.
Ich habe gerade gedacht, ich habe dir gerade nicht so richtig zugehört. Ich dachte, oder bin bei den Namen verrutscht. Ich dachte gerade, Kim spricht als Stimme der Vernunft und sagt, nein, ich möchte nicht, dass mein nein. Kind mit ihm einen TikTok-Kanal hat. Nee, nein,
das ist genau andersrum.
Oh, ja. Gott. Er hat doch recht.
Ja, sicher. Also, wenn man mich fragt, ne, das ist natürlich auch wieder die Ferndiagnose aus Berlin, aber Team Kanye.
Ja, aber er hat jetzt irgendwie gesagt, dass sie behaupten würde, er hätte einen Auftragskiller auf sie angesetzt und so weiter. Aber hey, puh.
Das hat sie sich von Kanye abgeguckt, das hat er auch schon mal gesagt, dass Jay-Z und DJ Khaled so Leute schicken und so. Ich weiß, ihr kennt einen Haufen Auftragskiller, bitte schickt die mir nicht vorbei und so. Das ist ganz billig nachgemacht von Kim K. Naja, egal. Also gut. Wie gesagt, das ist mir dann auch zu viel, irgendwie mich damit so richtig zu beschäftigen. Ich habe das irgendwie so halb mitbekommen, aber gab dann auch längere Statements, die ich mir nicht durchgelesen habe, weil ich mir dachte, ach Leute, jetzt lasst mich doch aber mal hier auch mein Leben führen und nicht immer nur...
Was gibt's Neues aus der Rap-Show?
Beziehungsdings nerven. Ja, diesen ganzen B-Kram, der wurde da besprochen, fand ich halb spannend. Was spannend ist, ist, dass Animus seine Dienste als Punchline-Consultant
anbietet. Mann, ich hab ein kleines Zitat rausgemacht. Wie viel kostet denn so ein Text von Animus?
Naja, es ist ja, also er hat das erstmal ganz geil gerechtfertigt. Er sagt, ich ernähre mit meinem Job als Songwriter meine Familie. Daher sollte klar sein, dass ich nicht umsonst arbeite. Ja. Hätte so eine Eier mal vor seinem Arbeitgeber, ja? Egal. Wenn du also ein vernünftiges Budget zur Verfügung hast und mir deine Vision gefällt, kannst du / dein Management / Label mich gerne kontaktieren. writing.animus@gmail.com. Ich wiederhole, writing.animus@gmail.com, falls das Budget stimmt natürlich. Preise belaufen sich auf zwischen 2.500 und 3.000 Euro, je nach Aufwand pro Song, in Klammern Strophe und Hook. Nur eine Strophe oder Hook, 1.000 bis 1.500. Und wenn du mir einen fertigen Song schickst, den ich korrigieren soll, hier und da bessere Zeilen / Reime finden etc., dann sind es 1.000 bis 1.500 Euro, je nach Aufwand. Also das finde ich geil, so ein Rhyme-Consultant einfach. Für den Tauli gucke ich mal rüber und gucke, ob da fällt mir ein besserer Reim ein an der Stelle.
Ganz ernsthaft. Wollen wir eben nicht Texte zur Überprüfung schicken.
Oh, und seinen eigenen alten aber. So einen alten Text von ihm und dann so, ja, kannst du hier vielleicht...
Oder auch so ein paar neue, so für so ein paar Robotatzen.
Steiger spielt gerade auf ein Zitat von nächster Woche an. Es gibt ein Zitat, was so nah von der Quelle kommt, dass der Song noch gar nicht draußen ist.
Aber ganz ernsthaft.
Aber darauf freut euch nächste Woche, bitte auf nächste Woche Zitate raten, kann man sich jetzt schon freuen.
Ich habe eigentlich schon fast ein bisschen Bock, dir einen Tausi zu geben und einfach mal, dass du einen deiner Songs an ihn schickst und einfach sagst,
ein paar bessere Reime.
Hör dir mal bitte meine Vision an. Die ist so und so und so.
Guck mal, ich würde einen Song drauf rüber machen, dass so die Straße doch nicht so geil ist. Und ich will jetzt so, was so gegen die Straße mal sagen, so, was sich ja sonst keiner traut und so, weil alle tun so, als wäre Straße so cool, aber ist ja gar nicht.
Ah, und das so ist ja verbinden mit so einer. Mit so einer Vision, dass ich von Dach zu Dach hüpfe und so, und mit der Straße gar nichts zu tun habe, weil ich bin ja auf dem Dach.
Alter, stimmt, wenn er Lava umschreiben würde, ne, er würde sowas draus machen wahrscheinlich so. Kein Kontakt zur Straße, der Boden ist Lava, ich habe nichts zu tun mit den Rücken. Geil, Mann, reizt mich jetzt auch ein bisschen, jetzt wo du das so angeteast, also immer so in den Raum geworfen hast.
Einfach mal an writing@consultant, the rhyme consultant. writing@the rhyme consultant. Oh ja, ey, okay, also das wird uns, glaube ich, noch ein bisschen beschäftigen.
Dein 18 Karat hat seine Maske in Thailand verloren, hast du das mitbekommen?
Nicht wahr, ich dachte, er hat sie in Thailand verkauft, aber war sie aus echtem Gold?
Bestimmt. Oder?
Warum hat er sie denn in Thailand verloren?
Eine massive Goldmaske wurde auf jeden Fall geschrieben.
Wieso hat er sie denn in Thailand dabei gehabt? Achso, wegen Instagram.
Ja, klar. Man darf ja nicht sehen, wie er aussieht. So.
Und genau, ich dachte, kennt ihn doch dort sowieso keiner. Kann er doch ohne Maske rumlaufen.
Gerade so noch, ey. In die letzten Sommer, die er da genießen kann wahrscheinlich. Das Geile ist, das Statement hat so angefangen, dass man dachte, oh Gott, jetzt hier postet er das Statement, dass irgendwie sein Vater gestorben ist oder so. Er sagt, ein Teil meines Lebens ist von mir gegangen. Ihr habt euch bestimmt gewundert, weshalb meine Postings und Stories so wenig geworden sind. Und ja, es gibt einen Grund. Ich habe nach 5 Jahren meine Maske 2.0 verloren, mitten in Thailand. Allerdings wollte ich noch nichts dazu sagen, denn ich habe einen wunderschönen Urlaub, den ich mir nicht kaputt machen wollte. Zum Glück bin ich schon im direkten Kontakt mit Alex Song Official. Wahrscheinlich ist das irgendwie sein Goldschmied, I guess, oder so. Ja, der maskenbildende Goldschmied. Wir planen schon die nächste massive Goldmaske, damit meine Sammlung vollständig bleibt. Vielleicht war es auch Schicksal, ihr habt lange gewartet, Maske 3.0 ist coming. Also vielleicht auch alles nur ein riesen Stunt für ein neues Scheiß-Album.
War das nicht, ist das nicht auch so ein bisschen ein Rip-Off von irgendeiner Story, die Bones neulich gemacht hat, als er seinen Wagen verkauft hat und irgendwie gesagt hat, du warst Teil meines Lebens, ich trenne mich jetzt von dir und so weiter. Und alle denken, nein, nicht von Mary, dann gibt's keine neuen Sex-Videos auf OnlyFans mehr.
Gott. Ja, das habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, Rap-Update hat getitelt, sie hätten ein Sextape fertig, aber es war leider hinter der Rap-Update-Paywall.
Ah.
Wir können euch leider nichts davon berichten.
Dann lieber auch da diesbezüglich uninformiert
aber bleiben. Aber vielleicht gibt's ja...
Statt Rap-Update-Abonnent zu werden.
Hörerinnen und Hörer, die beim OnlyFans-Account von Mary sind und uns berichten können, wie groß das Glied von Bones wirklich ist.
Ich denke, 7 inches thick and cut, circa. Oh Gott, wo sind wir denn hier schon wieder gelandet, Steiger? Ey, das ist doch nicht schön. Das ist doch gar nicht schön.
Na gut, ja, aber sonst noch was passiert?
Nee, ach, Flair und Bones und bla und so, aber das ist doch alles ganz...
Ja, aber das, da geht es irgendwie darum, dass Flair die ganze Zeit behauptet, irgendwie Bones würde Schutzgeld bezahlen, könnte nicht mehr nach Hamburg gehen.
Ja, oder? Behauptet er ja auch dauernd.
Ja, Bones hat dafür 7 Berliner Immobilien gekauft. So ausgleichende Gerechtigkeit, ist doch super.
Hat er wirklich?
Ja, hat er neulich in einer Insta-Story gesagt.
Haben wir neulich drüber geredet eigentlich, dass Nemo sich jetzt aus der Öffentlichkeit zurückzieht, weil er ein Buch über schwarze Magie schreiben möchte?
Nicht wahr, aber ja. Ich bin interessiert. Auf jeden Fall. Ich habe sehr, sehr gerne Bücher über schwarze Magie gelesen.
Ist es so?
Ja. Visualisierungstechniken und so. Ja. Hat nicht funktioniert.
Gibt ja auch super viele gerade so Ami-Rapper, die so in diese... Lehren des Aleister Crowley richtig reingetaucht sind und so sagen, ja, nee, ich finde das ist meine Religion jetzt.
Na, ich von dem Typen gehört, der argumentiert dann gegen Esoteriker dann immer folgendermaßen. Okay, pass auf, ich möchte, dass ich in den nächsten 2 Stunden sterbe. Und dann stirbt er aber nicht. Hat er bewiesen,
dass
es nicht funktioniert.
Law of Attraction widerlegt. Kranker Style. Steiger, wie findest du eigentlich, wie stehst du zum, weil das ist auch so ein Trigger-Thema, habe ich mitbekommen, gerade so dieser Jan-Böhmermann-Bubble, die lassen so keine Möglichkeit aus, um sich so über Globuli aufzuregen. Und ich mir so, Junge, das sind jetzt eure Themen oder was? Ist das jetzt das große Verbrechen an der Menschheit, Globuli? So
also ich muss dir diese Sache sagen, also ich setze mich da immer ein bisschen in die Nesseln, weil mir wird ja dann Wissenschaftsfeindlichkeit unterstellt. Aber ich frage mich, wirklich, wann diese Gedankenrichtung, dass man Medizin auch ganzheitlich betrachten kann, in so konträre Richtungen gewandert ist, dass es jetzt so quasi nur noch gilt, entweder ich glaube das, was Wissenschaftler sagen und verfolge da ein relativ mechanistisches Weltbild. Irgendwie der Körper ist eine Maschine, die irgendwie repariert werden kann und Arzneimittel sind so quasi der heiße Scheiß. Und diese andere Welt, hey, ich ernähre mich gesund.
Wir brauchen das darauf, alles nicht, Mann. Ich habe das Licht aus dem Inneren, ich lasse nichts in meinen Körper rein.
Und das ist aber mittlerweile so in extrem konträre Richtungen gewandert, wo ich mir denke, so hey, aber Alternativmedizin, das war doch auch mal irgendwie was Fortschrittliches, wo man dann gesagt hat, hey, also jetzt eine neue Hüfte irgendwie sich rein zu implementieren oder irgendwie Yoga zu machen, damit die Hüfte nicht in den Arsch geht, das sind doch irgendwie 2 Sachen, die kann man doch zusammendenken.
Ja, das denke ich mir auch mal, das ist auch das Pragmatische, was dann, finde ich, manchmal fehlt, dass man sagt, ja, aber ich möchte natürlich nicht, dass ein Schamane gerufen wird, wenn ich gerade irgendwie einen Autounfall hatte und da mit irgendeinem Metallpflock in der Hüfte liege. Natürlich möchte ich nicht, dass dann da irgendwas beschworen wird oder sonst was. Aber deswegen muss ich mir auch nicht bei jedem Schnupfen irgendwie eine Flasche Nasenspray reinpfeifen oder so, weißt du? Das ist irgendwie so komisch. Und ich finde, bei diesem Globuli-Thema ist das irgendwie so, das triggert Leute so hart, dann so rumschreien, das ist doch aber der Placebo-Effekt, das ist der Placebo-Effekt. Dann denke ich mir, ja, guten Morgen, der Placebo-Effekt ist ein scheiß Wunder, dass du deinem Körper erzählen kannst, ja, das hier ist da jetzt drin, ah, okay, jetzt geht's mir besser, ja, Joke, das war da gar nicht drin, ja, aber mir geht's jetzt trotzdem besser, das ist doch ein Wunder. Also das ist doch Manifestation, oder nicht? Oder mich blöd?
Bestimmt auf eine gewisse Art und Weise. Klar, ich meine, Homöopathie kann man jetzt natürlich sagen, okay, je weniger da drin ist, desto größer ist die Potenz und im Endeffekt ist das alles nur Zuckerkügelchen und so weiter und so fort.
Ja, und wenn?
Aber da sage ich auch, ja, wenn es nicht hilft, schadet's doch nichts. Ja, ist doch wie mit der Impfung. Um noch einen rauszuhauen.
Ja. Das ist auch, weiß ich auch nicht, stolper ich immer wieder
drüber. Ja, ich meine, aber das ist doch, echt, also jetzt mal ganz ernsthaft.
Drüber hinweg, dass es Leute gibt, die Zuckerkügeln essen.
Das ist, ja, aber, ist krass, Alter. Aber genau das ist die Argumentation, die mir ja entgegenschallt, so, ja, aber wenn es nicht schadet, dann hilft, also, oder wenn es nicht hilft, dann schadet es doch auch nichts. Lass dich impfen, Steiger. Also im im Endeffekt kann man ja festhalten, das alles wird gerade so ein bisschen sehr irrational. Ich bin ja hier gerade an Leuten vorbeigefahren, die auf der Straße standen und irgendwelchen anderen Leuten zugerufen haben, wir impfen euch alle. Dann dachte ich mir, ja, mein Verein
eigentlich. Ja, der Montag in Pankow ist abends mittlerweile ein bisschen, das ist oft hier, also so beim Rathaus, bei uns um die Ecke, habe ich das erste Mal gesehen, als wir vor einigen Wochen nach Bietigheim gefahren sind. Da war eine der ersten Veranstaltungen dieser Natur. Auf einmal sind alle mit so Kerzen die Straße lang gelaufen. Ich dachte, oh krass, irgendein Trauermarsch, irgendwer ist gestorben. Dann war das sogar irgendwie so Jahrestag von Uri Jalloh, glaube ich.
Ah, okay.
Und dann habe ich da so an der Ampel mal Scheibe runtergemacht. Was, ist jemand gestorben? Nee, das ist wegen den Maßnahmen wegen Corona. Ich so, deswegen habt ihr eine Kerze in der Hand. Wem soll diese Kerze was sagen jetzt? Das ist doch alles durch, Alter.
Naja, gut. Okay, Mauli, du weißt ja, irgendwie nach meinem Outing bin ich ja hier in Pankow auf die Straße gegangen, auch an einem Montagabend. Und ich war wirklich in heller Panik, als ich diese Polizei gesehen habe und gedacht habe, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Querdenker-Demo, und mich findet jetzt irgendeine Recherche an die Fahr am Rande dieser Querdenker-Demo, fotografiert mich und schreibt dann drunter, Steiger jetzt auch bei Querdenker-Demo. Ich so, schnell die Maske auf, alles vermummt um mich herum und dann ganz schnell zur U-Bahn gelaufen. Nee, mit denen will ich nichts zu tun
haben. Ja, ja. Naja. Steiger, wollen wir ein paar Zitate? Ach so, wollen wir einen Rihanna-Song spielen?
Auf jeden Fall.
Weil doch ihre Pregnancy revealed wurde. Ich möchte gern Needed Me von Rihanna spielen. Als sie noch über Männer singen musste, die aus den falschen Gründen mit ihr zusammen waren, noch lange bevor sie ihren Seelenverwandten Ace of the Rocky kennengelernt hat, Mann. Das waren noch Zeiten.
Ach, ist das schön, wie du das ausdrückst.
Zitate, ich rate, ich rate. Ich rate, Zitate, Zitate. Zitate, ich rate, ich rate. Zitate, Zitate, ich rate, ich rate. Zitate, Zitate, ich rate, ich rate. Zitate,
ich habe nur zwei Zitate, Steiger. Wie fährst du?
Ich habe drei.
Okay, dann fang du
mal
an.
Ich weiß gar nicht, habe ich sogar noch ein viertes? Ah ja, doch, ich habe sogar noch ein viertes.
Na bitte, dann fang ich mal an.
Also, wer fordert von wem ökologischen Patriotismus?
Okay.
Joe Biden von Texas?
Okay.
Der Shorty von Österreich?
Shorty.
Der Shorty von ganz Österreich? Robert Habeck von Bayern oder Kevin Kühnert von Polen?
Ei, es könnte sein, dass Robert Habeck irgendwie probiert, jetzt stelle ich den so als so den geilen Revoluzer da, aber dass der so irgendwie denkt, so kriegt man Bayern getriggert mit Patriotismus und so, ja, passt auf, dass eure schönen Berge auch so bleiben, ihr müsst mal langsam auf die Bremse treten, Leute, kauft euch mal nicht so viele Autos.
Das war so um die Ecke gedacht, so
ja,
quasi,
kann ich
so,
mir vorstellen.
Oh, so, damit könnte ich die holen.
Ja, sicher.
Wie zum Beispiel irgendwie so, es gibt irgendein Antifa-Projekt, die so einen Song für Rechte gemacht haben, der dann aber irgendwie so ein Trojaner ist.
Ja, so ein bisschen, als trojanische Botschaft
in Bayern. Ey, seid doch mal ein bisschen patriotischer.
Also ökologisch.
Ökologischer Patriotismus. Aber ökologischer Patriotismus ist schon ein geiles Wort auch, oder?
Mega. Aber ich meine, das ist ja im Prinzip genau das, oder? Damit die märkischen Heiden bleiben, treten wir jetzt hier ein bisschen auf die Bremse.
Ja, das könnte doch auch Jörg Höcke da.
Das könnten alle.
Manuel Höcke.
Voll.
Wie heißt er?
Siegfried.
Siegfried Höcke. Der fehlt ein bisschen in der Auflistung.
Sag mal, wer war denn das? Aber in Wirklichkeit?
Es war Robert Habeck von
Echt,
Bayern.
Ne? Ja. Siehste, vielleicht ist das wirklich ein Trojaner gewesen.
Wahnsinn. Also, hast du es gehört sogar?
Nee, gar nicht. Aber wo denn, wann denn? Was soll ich mir da reinziehen, wo das so vorkommt?
Auf meinem Twitter-Account, weil ich das schon als
so,
das
Unwort
des Jahres...
Aber
es ging ein bisschen unter in all dem anderen Zeug, was noch nicht so rauskam auf Twitter.
Nee, echt gar nicht mitbekommen.
Hm. Na gut. Okay, hey Berlin, lass dich nicht spalten. Er hat es gesagt, Sascha Lobo in Sachen Mieteigentum. Die AfD zum neuen Jahr. Franziska Giffey in Sachen Wohnungsbaukonzerne. Oder Dr. Motte. Einfach so.
Das kennst du
Dr. Motte?
Ja, ja, der Techno-DJ. War der nicht sogar Veranstalter von der ersten Love Parade? Oder irgendwie so mit Begründer oder sowas? Also das wäre natürlich das Naheliegendste irgendwie. Das wäre allerdings kein krasses Wunder jetzt, dass irgendein Techno-DJ sagt, ey Leute, man, die Gesellschaft ist gerade krass gespalten, man. Ihr müsst mal wieder
Love.
Ein bisschen Unity machen.
Oh, das ist so eine Love Parade.
Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das die Polizisten-Franzi gesagt hat, Frau Dr. Professor Dr. Giffey.
Dass die gesagt hat, so, hey, puh, die soziale
Leute,
Spaltung
gibt es hier echt Wichtigeres, als jetzt hier irgendwie immer enteignen. Sag mal, jetzt lasst euch mal nicht
Bauern,
hier von Karren spannen von den Linken.
Bauern, lass uns mal die spalten.
Lasst euch mal nicht voll labern von den Linken. Das ist doch
es war tatsächlich die AfD.
Ach geil,
ja.
Einfach so.
Aber hier jetzt auf dem Herweg in Märkisch-Buchholz.
Warum darf das noch hängen?
Keine Ahnung. Das ist eins von diesen Plakaten wahrscheinlich, die dann irgendwelche unbeteiligten Passanten bei irgendwelchen Stürmen über den Haufen rattern und töten. Aber stell dir mal vor, du
bist... Ist das nicht sogar strafbar, die so lange nach der Wahl noch hängen
zu
haben?
Neulich bei diesem Sturm ist ein Passant von einem Wahlplakat erschlagen worden.
Ehrlich?
Ja, wie crazy ist das?
Und so eins, was so ein Pappteil, was an der Laterne hing? Oder so ein großer Holzaufsteller? Wahrscheinlich, ne?
So ein großes. Aber stell dir mal vor, die haben es einfach nicht abgeräumt, weil sie zu faul waren oder irgendwie so...
Sie dachten, ne, solange keiner was sagt, gratis Werbung, was geht's?
Genau. Und dann erschlägt es einen Passanten. Dann wirst du ja deines Lebens nicht mehr froh, wenn du da dieser Wahlkampfverantwortliche bist.
Eieieie.
Die hätten gar nicht mehr stehen dürfen.
Ja, ja, offensichtlich. Eigentlich zu Wahlkampfzeiten gar nicht mehr stehen dürfen, die ganzen Schweine, Alter. Okay. Ich habe mal auch eins zwischendurch. Leute langweilen mich, das ist mir alles zu einfach. Sagt ihr das? Bad Moms Jay, die argumentiert, warum sie Single ist. Bowser, der argumentiert, warum er aktuell keine Artist mehr sein möchte. Oder Kollega, der begründet, warum er derzeit keine Features aufnimmt. Leute langweilen mich, das ist mir alles zu einfach.
Nein, Kolle und Bowser wären ja eigentlich die guten Kandidaten dafür. So quasi. Der eine aus Überdruss, der andere, weil er ein Superhuman ist und mit normalen Leuten gar nichts mehr anfangen kann, weil er sich in irgendwelchen Krypto-Chats mit irgendwelchen Atomphysikern unterhält. Es war Bad Bums J wahrscheinlich.
Richtig. Ja. Komplett richtig. Hast du gerade einen Freund? Ah, nee, Leute, langweilen mich einfach. Das ist mir zu einfach.
Das ist aber auch wirklich gut.
Ja.
Gutes Statement. Na gut. Wer hat's gesagt? Und zwar auf die Frage, geht das Album Nummer 1? Kam die Antwort, glaub nicht, war eine gute Woche. Wer hat's gesagt? Helene Fischer? Animus? KZ? Flair oder Amebu?
Flair, oder? Also ich meine, wenn sich irgendwer für eine Nicht-Eins rechtfertigen muss.
Aber was ich krass fand, war, dass
war Flair?
Amebu und, ja, es war Flair. Ja. Also was ich wirklich krass fand in dieser Woche und herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle nochmal, geht raus an Amebu, Platz 8.
Echt
was?
Geil, ja, mega.
5 Plätze hinter
Flair.
Cancel Culture Nightmare. Flair. Also insofern, Respekt an Amebu.
Mega, sehr, sehr schön, das alles. Gut, ich habe noch eins. Wenn ich euch eins mitgeben kann, zerschlagt euren Fernseher. Wenn ihr Fernseher habt, tretet die kaputt, weil euch wird da nur Kacke eingebläut. Ich habe keinen Fernseher. Sagt ihr das? Abstrakt, der Waldläufer hat jetzt eh keinen Empfang mehr im Wald. Prinz Pi hat letzte Woche sein 120 Zoll Heimkino eingetreten. Oder Belasch lässt sich längst nichts mehr von dem Sender mit den zwei Hörnern erzählen.
Ja. Ich glaube, es geht hier ja um Technologiefeindlichkeit und Globuli und das Leben im Wald. Dieser Abstrakt, der ist vollkommen irre, oder? Der hat ja jetzt auch einen neuen Namen, oder?
Das hast du auch gesehen. Wie hast du denn das mitbekommen? Ja, ich habe
irgendwann mal so einen Artikel. Ich bekomme immer, wenn ich mein Browserfenster aufmache, kriege ich so verschiedene Artikel angeboten. Und da war einer drin, das ist Deutschlands Rap-Front gegen die Impfungen oder so.
Ach,
und dann
geil.
Dachte ich, ein Artikel über mich. Klicke ich schnell drauf.
Du bist so ein Trottel, Mann. Eigentlich bist du kein Trottel, eigentlich bist du ein Narzisst. Aber erzähl mal.
Und dann war das aber so ein Artikel über diese Waldläuferhorde, die da unter der Schirmherrschaft von Xavier Naidoo diese letzten Kämpfe angezettelt hat. Und da war dieser Abstrakt, der jetzt irgendwie...
Wie auch immer heißt.
Godor heißt oder sonst irgendwas. Ich glaube, es war... Der.
Es war Prinz Pi tatsächlich. In dem legendären Splashback-Interview mit Selçuk.
Wirklich?
In dem, können wir nicht mal über wichtige Sachen reden? Da sagt er irgendwann zwischendurch auch, ey, zerschlagt euren Fernseher, Mann. Da wird euch nur Scheiße eingebläut. Ich habe keinen Fernseher. Ja.
Da hat er natürlich recht.
Wurde ja. letzte Woche nur von einem Freund rausgeholt, weil Prinz Pi so sein Heimkino abgefilmt hat und gesagt hat, ja, wir gucken jetzt hier meinen Nachbar Totoro mit meinen Kindern.
Ah, ist das geil. Das ist ein Schlag, wenn, Fernsehen, wenn Leute da wirklich die alten Interview-Schnipsel raus... Wait a minute!
Oder? Sehen, mit ja, voll. Mit so was für mit Archivaren ich verkehre.
Oh Mann, hey, das ist aber auch ein anstrengendes Leben, wenn man sich an alles erinnern kann, was die Leute irgendwie so gemacht haben. Und das ist schon sehr, 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 sehr crazy. Aber klar, natürlich in dieser Technikfeindlichkeit und in diesem Kulturpessimismus, in dem sich Prinz Pi da wälzt, kann ich das gut verstehen. Er kann sich ja auch auf Horkheimer und Heidegger, Horkheimer und Adorno berufen. Das habe ich neulich auch nochmal gelernt, auch in einem Interview mit Martin Seliger, das wir geführt haben, wo er gesagt hat, ja, das sagt Adorno und Horkheimer halt im Kritik der bla Vernunft irgendwas, sagen die halt auch, der Kulturbetrieb ist halt einfach scheiße. Der ist dafür da, die Lebenswirklichkeit der Menschen irgendwie so zu erklären, dass sie oder so zu verblenden, diese Verblendungszusammenhänge halt aufrechtzuerhalten. Ja. Und am Ende muss halt einer schuld sein. Wir haben uns darüber unterhalten im Rahmen der Clan-Berichterstattung, die ja natürlich gar nichts aufdeckt, die ja auch nicht zum Wohlbefinden dieser Gesellschaft beiträgt, sondern einfach nur irgendwie zu diesem guten, guten befriedigenden Gefühl für irgendwelche regressiven Geister, dass sie halt denken, ja, aber wir sind immer noch besser als die. Ja. Gut, ich habe noch einen. Ich ejakuliere nicht. Fertig.
Kollege.
Lil Wayne verdient lieber Geld. Kollege. Das erklärt einiges. Steiger hält auch Viren durch Sport fern. Oder Joey Badass, weil Abspritzen so anstrengend ist wie ein 32-Kilometer-Lauf.
Das klingt so zusammen. Was? Dann war es Joey Badass. Was hat ein 32-Kilometer-Lauf damit zu tun? Das wüsste ich jetzt gern von dir, Steiger. Erzähl mal.
Keine Ahnung. Ich habe auch nur die Überschrift gelesen.
War aber Joey Badass, oder was?
Das war Joey Badass, der gemeint hat, er konzentriert seine Kraft lieber aufs Innere und auf seine Kreativität und deshalb spritzt er nicht ab. Genau. Weil wenn gibt Männer abspritzen, dann verlieren geht die so Lebensenergie. Viel Lebensenergie. Ja, ja. Und er meinte, einmal abspritzen ist so anstrengend wie ein 32-Kilometer-Lauf. Keine Ahnung, hab noch nie abgespritzt, aber ich weiß, dass 32 Kilometer nicht anstrengend sind.
Na gut.
Ey, wie kommt man, aber warum denn 32 Kilometer? Meint der einen Marathon? Meint der 42 Kilometer Lauf?
Meint der 21? Ich weiß es nicht, ne? Das ist natürlich dann.
Aber was ist 32 für eine Strecke?
Ja, also muss ja. Muss
man zwischen jetzt Halbmarathon und Marathon.
Ja, stell dir vor, du bringst jetzt einen USB-Stick raus, der hat so 18 GB Speicher. Ja, und? Ist doch okay. Break the rules, Mann.
Disrupt the system. Warum verteidigst du jetzt diese Scheiße?
Überhaupt nicht. Ich überleidige es. Mir ist das krass egal. Ja, finde ich einfach eine stabile Aussage. Und ich finde jetzt nicht das Absurde daran, dass er 32 Kilometer läuft und nicht 42. Das ist jetzt nicht, was ich daran absurd finde. Aber...
Dass es überhaupt anstrengend findet, finde ich absurd.
Ja. Ey, dann mach doch nicht. Dann ist doch gut. Dann renn doch lieber zwei Drittel Marathon oder so. Ist doch cool.
Gut, darf ich auch noch einen Song
bitte gern
spielen? Und zwar möchte ich eine sehr, sehr wichtige Person in meinem Leben einen Song spielen aus einer längst vergangenen Episode oder längst vergangenen Zeit. Und zwar Eddie Vedder mit Society. Eddie Vedder, irgendwie so ein Gitarrentyp halt so.
Na gut, schreibe ich mir auf und füge
Eddie Vedder Society, wirklich großartig, ist aus dem Soundtrack von Into the Wild. Das ist dieser Film, wo dieser Typ nach Alaska geht.
Nicht Into the Blue, ne? Nee, ach so, okay.
Nee, er friert und oder der kommt dann um und so lässt die Gesellschaft hinter sich. Und der Track Society ist wirklich unfassbar schön.
Kommt an welcher Szene im Film?
Keine
kommt
Ahnung, der? Ich habe den Film nicht gesehen.
Ach so.
Ich gucke mir keine Filme über zivilisationsmüde Leute an, die dann in die
Aussteiger.
Oder Leute, die ihren Fernseher zusammenschlagen. Sowas gucke ich mir einfach nicht an.
Dann nicht.
Kannst du Mauli fragen?
Na gut, Steiger, lass uns ein paar Fragen noch durchwälzen. Na, ich Bock drauf. Ich habe sogar mehrere.
Wirklich?
Ich weiß auch nicht, irgendwie haben mich mehrere Sachen interessiert die Woche, Steiger.
Oh, das finde ich gut. Also ich habe eine einfache, aber im Zuge dieser, diese wunderschönen Fotos, diese zwei schönen Menschen mit diesem wunderschönen Bauch und so weiter. Was war denn das Romantischste, was du jemals erlebt hast?
Boah, kannst du das ein bisschen konkretisieren, ein bisschen eingrenzen?
Wie kann man denn...
Romantik eingrenzen. Du kommst jetzt von diesen Babyfotos, das nimmst du so als Vorlage.
Ist doch romantisch, oder? Sowas ist doch romantisch. Irgendwie so ein gemeinsames Foto, wo man so ganz in sich ist und wahrscheinlich hat man dafür Tausende von Dollar einen Fotografen bezahlt, der und eine Bauchdesignerin irgendwie noch kommen lassen, die diesen Bauch dann angemalt hat und geschmückt hat und so weiter und so fort. Aber sehr, sehr romantisch, oder? Sehr romantisch, sehr romantisch. Also gut, sagen wir es mal so, welches ist die romantischste Szene, die du jemals in deinem Instagram inszeniert hast.
Okay, dann grenzt es doch nicht ein, das ist ja völliger Quatsch.
Nee, warum denn? Aber
jetzt Instagram. Was ist das Romantische, was du auf Instagram geteilt hast? Das ist doch aber auch eine komische Frage. Also, okay, sorry, mir ist was eingefallen in der Zwischenzeit, in der du geredet hast. Und zwar, ich bin mit Alina zusammengekommen 2 Monate vor meinem Geburtstag. Und da waren wir erst 2 Monate zusammen, aber sie hat mir da so eine Spieluhr geschenkt, in die man so selber, so diese Kärtchen, die man durchdreht, wo dann kann man so selber da Löcher reinstanzen. Und da hat sie einen Bogen so ausgestanzt mit so Akkorden, wenn man das hört, das klingt wie im Märchen. Das klingt unfassbar. Und dann habe ich das so durchgedreht und gehört, was sie da für eine Melodie reingestanzt und dachte mir so, oh Gott, krass. Und ich kenne die gerade 2 Monate, das ist ja unfassbar. Wie kann man denn so was Cooles machen? Oh. Also das ist so... Da wäre niemand aus meiner Familie jemals drauf gekommen, sowas zu machen. Oder niemand zu meiner engsten Freunde, sowas hätte niemand gemacht jemals, ne? Für mich. Das ist irgendwie, das hat so genau getroffen. Und ja, ich habe das auch mal aufgenommen und gesampled. Und das ist auf einem Song auf meinem nächsten Album. Das ist total cute, ja. Das war das.
Können wir diesen Text nochmal bitte an Animus vorher zur Kontrolle schicken? zur Qualitätskontrolle?
Bro, ich habe jetzt hier mein Herz ausgeschüttet, aber vielleicht hätte ich einen besseren Rhyme irgendwo nehmen können, sag mal.
Also das Konzept ist echte Liebe.
Was ist denn, fällt dir eine richtig romantische Szene ein aus deinem Leben?
Oh, mir fällt jetzt gerade so eine kleine Szene ein, die ich tatsächlich auch gefilmt habe. Da tanzt meine Frau in so einem Türbogen.
Ja.
Und es sieht wirklich aus wie so ein das ist wirklich wunderschön. Und dann kommt sie auf mich zu und dann verschwimmt dieses Bild.
Ach Mann.
Kannst du Steiger fragen?
Siehst du, Steiger, ich wollte dich nämlich einerseits fragen, in der Zeit, in der du gesagt hast, ich stürze mich jetzt ins Musikbusiness, Mann, wir bauen hier gerade was auf, wir sind das Untergrundlabel, wir verkaufen die Tapes, wir ficken jetzt alle
von unten.
Von unten. Oh Gott. Hattest du da so ein Vorbild? Hast du dich manchmal an so, gab es damals so irgendwie, keine Ahnung, Shook Knight, Mann, der ist so ein Mogul gewesen oder sonst was? Hast du irgendwen als Vorbild rangezogen manchmal und so überlegt, was würde der jetzt tun in der Situation? Hat dir da irgendwer so einen Antrieb gegeben?
Ja, es gab ja mehrere Vorbilder. Es gab ja so Tape-Labels und Punk-Labels. Irgendwie so, also das hat mich so quasi als große Idee so ein bisschen inspiriert, dass man halt so do-it-yourself dann natürlich schon auch, muss ich ehrlich zugeben, auch das MC-Mag. Also diese Deutschrap-Urgesteine, die einfach dann ein Magazin gemacht haben, was ich auch wirklich gelesen und geliebt habe. Und lustigerweise war dann Sean Puffy Combs, hatte ich wirklich so einen Spruch von ihm bei uns im Bunker hängen. Das war so ein ganz, ganz schlimmer kapitalistischer Motivationsspruch. Weißt du noch, so, wie der andere schlafen, ich träume oder so. Oder andere träumen und ich mache.
Okay. So. Ist witzig, weil als ich die Frage mir gestellt habe, dann hatte ich auch irgendwie so P. Diddy direkt im Kopf. Und ja. War jetzt gerade beim Fragestellen war so, P. Diddy, der war doch da wahrscheinlich noch gar kein Manager oder so. Dann sag ich mal lieber Shook Knight.
Doch, der kam ja auch Mitte der 90er Jahre, kam ja auch Puff Daddy dann hoch und hat er dann sein Imperium da hochgezogen. Und das Witzige war, der war natürlich ein total unangenehmer Typ eigentlich, aber er war halt schon auch sehr dedicated. Und es gab eine Geschichte, die weiß ich heute noch. Er war Praktikant bei einem anderen Label, ich glaube bei Def Jam. Und Russell Simmons schickt ihn irgendwie los. Und Puff Daddy ist 10 Minuten später wieder da mit seiner Krawatte, die ihm über der Schulter hängt. Und dann meint Russell Simmons zu ihm, hey, was machst du schon wieder hier? Und sagt er, ich bin gerannt. Und er ist so schnell gerannt, dass die Krawatte ihm auf die Schulter geflogen ist. Und dann gab es noch eine andere Geschichte, die fand ich wirklich witzig, weil es gab eine Uni-Besetzung, während Puff Daddy halt auf dem College war, und dann haben irgendwelche Leute die Uni besetzt und unter anderem ein Universitätsgebäude, wo sie auf dem Dach standen, und irgendjemand hat das dann so fotografiert, und ich nehme mal an, das sah dann ziemlich heroisch aus, und Puff Daddy hat dann Poster draus gemacht und diesen Studenten verkauft. dann wiederum so quasi ihre eigene Legacy. Fand ich eine witzige Idee.
Cool. Ja, cool. Dann, ich weiß gar nicht, die andere Frage passt jetzt gar nicht dazu. Ich fand das auch ein legitimes Ende. Finde ich auch cool.
Pass auf, ich suche dir jetzt noch dieses wunderschöne Puff Daddy Zitat raus.
Was im Royal Bunker hing.
Was im Royal Bunker hing.
Nö. Nö, doch nicht.
Ah, ich glaube, ich finde es nicht. Egal. Ich gebe auf.
In Ordnung.
Tschüss, bis nächste Woche.
Ja,
bis dann. Das ist die wundersame Rap-Woche mit Maulinger und Steiger.